Wir kommen ins Kulturupdate am heutigen Donnerstag mit Katrin Hasselbeck. Und da steht natürlich eine Neuigkeit im Mittelpunkt. Seit 2,5 Stunden kennen wir die neue Literatur-Nobelpreisträgerin. Es ist Han Kang. Und über sie sprechen wir gleich hier. Außerdem blicken wir in historische Kinderbücher und wir hören rein in einen neuen Konzertsaal in München. Im Westen der Stadt, in Aubing, da ist im Frühjahr das Bergson-Kunstkraftwerk eröffnet worden. Vorher brachliegende Industrieruine in Backsteinoptik, jetzt Galerieräume, ein Restaurant samt Biergarten und vor allem ein spektakuläres Atrium. Dort finden Clubkonzerte, Lesungen, Diskussions- und Kammermusikveranstaltungen statt. Gestern ist jetzt ein Anbau daran eingeweiht worden und der ist nicht minder aufsehenerregend. Ein Konzertsaal mit einer Akustik von Seltenheitswert. Christoph Leibold war beim Big Bang, dem Auftaktabend im sogenannten Elektra-Tonquartier dabei und erklärt, was diesen Ort besonders macht.
Sogar Feuer speien kann er, dieser neue Konzertsaal. Als die Jazz-Rausch-Big-Band, das Resident Orchestra des Bergson Kunstkraftwerks, auf gut Deutsch die Hauskapelle, das Elektra-Tonquartier betritt, schießen Lichtfunkenfontänen aus dem Bühnenboden. Noch wichtiger als das, was es hier zu sehen gibt, ist freilich das, was für die Ohren geboten ist. Die perfekte Akustik nämlich. Aber was heißt das eigentlich, fragt Posaunist Roman Sladek, Kopf der Jazz-Rausch-Big-Band und Artistic Director im Bergson.
Es gibt ja in dem Sinn keine gute oder schlechte Akustik, sondern nur eine, die sich halt für die Nutzung eignet. Und als eins von vielen Beispielen ist eben die Akustik unseres Konzerts wirklich mal spezialisiert darauf, elektroakustisch verstärkte Formate perfekt darzustellen, dass man eben auch mit elektronischer Klangerzeugung arbeiten kann und so weiter und so fort. Techno, Jazz, Metal, Rock, Pop professionell anbieten zu können im Bergson.
Technoider Jazz, wie ihn die Jazzrausch Big Band mitreißend performt, braucht eine möglichst trockene Akustik, also keinen Hall. Anders als Kammer- oder Sinfonieorchester, auf die aber Konzertsäle in der Regel ausgelegt sind. Dass die Brüder Michael und Christian Amberger einen Teil ihres mit der Tankstellenkette Allgut erwirtschafteten Vermögens in einen für die Erfordernisse elektronisch verstärkter Musik optimierten Konzertsaal investiert haben, für Roman Sladek ist das so etwas wie ein Sechser im Lotto. Oder wie er es in der Moderation des Big Bang Eröffnungskonzerts ausdrückt.
Das ist ein bisschen wie an Weihnachten. Wir haben jetzt heute dieses Instrument geschenkt bekommen und fangen jetzt an, darauf zu üben.
Und dazu gehört auch, dass an diesem Abend vorexerziert wird, was das neue Elektra-Tonquartier noch alles kann. Es ist zwar eben von der Grundausrichtung kein klassischer Konzertsaal, kann sich aber dank eines Hightech-Raumakustiksystems in einen solchen verwandeln, wie Bergson-Programmdirektor Maximilian Mayer erklärt.
Das sind viele fest verbaute, unsichtbare Mikrofone, ich meine roundabout 70 Stück, und ein Hochleistungscomputer-Prozessor im Hintergrund. Das bietet dann die Möglichkeit, auf Knopfdruck es zu ändern und sagen, jetzt klingt er wie der Kölner Dom, jetzt klingt er wie der Wiener Musikverein und so weiter.
Und so hört sich das Elektra-Tonquartier also trocken an, während es, wenn es auf Knopfdruck zum Beispiel zur Philharmonie wird, folgendermaßen klingt. Beste Bedingungen daher nicht nur für die Jazzrausch Big Band, sondern auch für das zweite Resident Orchestra, die frisch gegründete Bergson Phil, ein gut zwei Dutzend Frau- und Mann starkes klassisches Orchester, das sich gestern ebenfalls erstmals präsentierte. Als Zuhörer kann man da eigentlich gar nicht anders als hellauf begeistert zu sein, angesichts dieses sich chamäleonartig an verschiedenste Bedürfnisse anpassenden Konzertsaals. Und man fragt sich unweigerlich, gibt es eigentlich irgendetwas, was das Elektra-Tonquartier nicht kann? Nun, wenn die Jazzrausch Big Band spielt, will man eigentlich tanzen. Kann man also die Sitzreihen einfach mal rausräumen? Eher nicht. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Aufstehen, rät Roman Sladek.
Und jetzt ist der Stuhl so hinten hochgeklappt, ne? Und wenn jetzt euch um euch umschaut, seht ihr so einen kleinen Dancefloor.
Und siehe da, auch tanzen geht.
Das Elektra-Tonquartier, ein neuer, besonders wandelbarer Konzertsaal im Bergson in München. Nach Nürnberg wiederum in die Frankenhalle kommt am kommenden Montag er hier, Bob Dylan. Bob Dylan auf Bayern 2. Ja, vor 7 Jahren, da war es sein Name, der in Stockholm verkündet worden ist. Da hat Bob Dylan den Literaturnobelpreis bekommen. Heute Mittag um 13 Uhr, da war es wieder soweit.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.
Mats Malm, der Sprecher der Schwedischen Akademie, hat es verkündet. Der Literaturnobelpreis 2024 geht an die südkoreanische Autorin Han Kang. Für eine intensive, poetische Prosa, die sich mit dem historischen Trauma auseinandersetzt und so die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens aufzeigt. Welches Trauma damit gemeint ist und wer Han Kang ist, darüber spreche ich jetzt mit Miriam Fendt. Hallo Miriam.
Hallo.
Miriam, du bist Host auf unserem TikTok-Channel Literally und du hast Bücher von Han Kang gelesen. Was hast du vorhin gedacht, als du ihren Namen gehört hast?
Ich war total überrascht, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich die Person bin, die die Literaturnobelpreisträgerin so gut kennt und was von ihr gelesen hat. Das ist tatsächlich noch gar nicht so oft vorgekommen bei mir, dass ich mir dachte, wow, ich kenne die Autorin so gut. Und dieses Mal, ja, war es irgendwie der Fall. Ich muss sagen, ich glaube auch grundsätzlich ist jetzt keine Autorin, bei der man Literaturexpertin irgendwie sein muss, um, ja, die Bücher zu kennen oder zumindest ihren Bestseller Die Vegetarierin. Der hat auch, dieses Buch hat tatsächlich auch schon den Man Booker Prize gewonnen und ist ein weltweiter Bestseller, deswegen wahrscheinlich vielen ein Begriff. Also für mich war es eine große Überraschung, aber eine große Überraschung ist wiederum auch nichts Neues beim Literatur-Nobelpreis, finde ich, weil die Entscheidung der Schwedischen Akademie da auch immer maximal unvorhersehbar ist, finde ich.
Das heißt, bei euch im Team hat vorher keiner auf sie getippt?
Wir hatten andere Tipps. Also wir haben uns viele Gedanken gemacht. Knut Kortzen, mein Kollege, hat zum Beispiel den portugiesischen Autoren Antonio Lobo Antunes ins Rennen geschickt. Der ist 1942 geboren, der hat Medizin studiert und als Psychiater gearbeitet und deswegen sind seine Figuren sehr psychologisch komplex veranlagt. Also das hätten wir uns gut vorstellen können oder Knut sich. Und ich habe ein bisschen auf Margaret Atwood getippt. Also auch ein eher bekannterer Name, die ja sehr bekannt ist für ihre Dystopie, der Report der Markt und so im Science-Fiction-Bereich einfach sehr hoch gehandelt wird. Aber generell auch einfach eine Autorin ist, die wirklich tolle Gesellschaftsstudien betreibt.
Auf sie habe ich auch gesetzt.
Oh ja.
Jetzt ist diese unvorhersehbare Wahl aber eben auf Han Kang getroffen. Wer ist sie nun? Wer ist Han Kang?
Han Kang ist, wie schon gesagt, eine südkoreanische Autorin. Sie ist 1970 in Gwangju im Südwesten von Südkorea geboren und dementsprechend ist sie heute 53 Jahre alt, also noch recht jung auch für eine Preisträgerin des Literaturnobelpreises. Literatur hat für sie tatsächlich schon ihr ganzes Leben eine sehr große Rolle gespielt, zum Beispiel auch in ihrer Kindheit, wie sie erzählt.
When I was a child, my father was a very young novelist. It meant we were poor and we had to move a lot and we didn't have much furniture, but we had a lot of books. It was kind of a private library and it is like being protected by books.
Also sie erzählt hier im O-Ton, dass sie wirklich nicht viel hatte in ihrer Kindheit, aber dass sie sehr viele Bücher besessen haben und dass sie sich beschützt gefühlt hat von diesen Büchern. Und sie erzählt auch, dass sie eben viel umgezogen sind, zum Beispiel dann nach Seoul. Sie hat dort auch koreanische Literatur studiert und dann sozusagen die Liebe zur Literatur, die sie schon als Kind hatte, dann auch zum Beruf gemacht.
Dann kommen wir doch zu ihren Büchern. Was ist denn daran das Besondere? Du hast sie gelesen.
Genau, also ich habe 3 Werke von ihr gelesen, die mich alle sehr tief bewegt haben. Han Kang erzählt nämlich auf eine einerseits total sensible, organische Art, die berührt und andererseits auf eine sehr schonungslose, fast brutale Art, die total schmerzhaft zu lesen sein kann.
Das macht was mit dir beim Lesen.
Voll. Also es hallt wirklich lange nach, was sie schreibt. Sie lässt nämlich ihre Figuren zum Beispiel körperliche Grenzerfahrungen machen, wie in Die Vegetarierin, in der die Protagonistin anfängt, kein Fleisch mehr zu essen und das irgendwann dazu ausartet, kann man fast sagen, dass sie immer mehr danach strebt, eins zu werden mit der Pflanzenwelt.
Wir haben es gerade gehört, die Schwedische Akademie hat in der Begründung von dem historischen Trauma gesprochen, mit dem sich Han Kang auseinandersetzt. Was ist denn damit gemeint?
Damit schließe ich darauf, dass vor allem ihr Werk Menschenwerk gemeint ist. Darin erzählt Han Kang nämlich die Geschichte der Studentenproteste von 1980 in ihrer Heimatstadt Gwangju, die damals nämlich von der Militärregierung mit einem Massaker beendet worden sind. Wir begleiten in der Erzählung einen Jungen dabei, wie er in diese Proteste reinrutscht, dort auch stirbt und wie eben seine Seele über die Schauplätze der Gewalt irrt, sozusagen seelenlos.
Das klingt krass, klingt überhaupt nicht nach leichter Kost.
Absolut, also sie ist wahnsinnig stark darin, sowohl eben sehr schmerzhaft und hart zu schreiben, aber gleichzeitig eben auch sich so eine Zartheit, eine sehr feinsinnige Art dabei zu bewahren.
Man merkt, dass ihre Werke bei dir noch zu spüren sind, nachhallen, obwohl du es ja nicht gewusst hast, dass sie es wird. Miriam, du bist viel bei TikTok unterwegs, auch für uns eben. Wie sind dort so die Reaktionen auf den Namen?
Auch sehr überrascht fallen sie aus. Und was ein User zum Beispiel schreibt, ist, ob so Preisverleihungen sich nur noch um Politik drehen. Also er fragt eben, ob das jetzt eine politische Entscheidung irgendwie ist, auch mal eine südkoreanische Autorin hier zu ehren.
Dabei war es ja eigentlich keine Überraschung, dass es jetzt mal nicht aus den USA oder aus Europa kommt.
Ja, das glaube ich auch. Also ich denke, dass die Entscheidung einfach eine gute ist, dass sie zu Recht diesen Preis bekommen hat. Und bin gespannt, ja, wie weiterhin die Reaktionen auch auf TikTok ausschauen.
Die Werke von Han Kang sind in Deutschland beim Aufbau Verlag erschienen. Han Kang hat den Literaturnobelpreis bekommen und wir gratulieren ganz herzlich. Vielen Dank dir, Miriam Fendt.
Sehr gerne.
Meine Kollegin, Literaturexpertin und TikTok-Host bei unserem Kanal Literally, den ich Ihnen an dieser Stelle auch nochmal ans Herz legen möchte. Und vom Literaturnobelpreis gehen wir dahin, wo es anfängt mit der Bücherliebe. Beim Kinderbuch. Und weil das Geschichtenerzählen mit wenig Worten beginnt, ist da oft viel Bild dabei. Für Gestalterinnen und Gestalter ein Gebiet, in dem sie sich kreativ frei entfalten können. In der Pinakothek der Moderne werden ab morgen 180 Kinderbücher aus 25 Ländern ausgestellt. Entstanden in den letzten rund 150 Jahren. Julie Metzdorf hat schon mal vorab reinschauen dürfen.
Boom. Spektakulär zersplittert eine chinesische Porzellanvase, nachdem sie von der Kugel einer Pistole getroffen wurde. Und die Kugel fliegt noch weiter. Mitten im Bild durchdringt sie die Wand, und zwar in echt. Durch alle Seiten hinweg zieht sich ein Loch durch das Buch. Und natürlich will man unbedingt wissen, welchen Schaden das Projektil noch so anrichtet. Boom, die Reise einer Kugel heißt das Buch von 1927 und es ist nur eines von Hunderten aus dem reichen Bilderbuchschatz der neuen Sammlung.
Denn unser Museum ist 1925 gegründet und hat in den ersten Jahren gleich mehrere hundert Kinderbücher gesammelt. 1927 die erste Kinderbuchausstellung gezeigt und hat da auch internationale Kinderbücher ganz bewusst gezeigt. Also wir haben eben aus diesem Zeitraum russische, ungarische, finnische, lettische, italienische, französische und so weiter Kinderbücher.
Kuratorin Caroline Fuchs zeigt in dieser Ausstellung Kinderbücher, in denen die Geschichten vor allem durch die Illustrationen vermittelt werden. Deshalb sind auch fremdsprachige Bücher leicht zu erfassen. Es gibt sogar ein ganzes Buch nur aus Satzzeichen. Fragezeichen werden zu Baumkronen, Kommas zu Blumen, ein großer roter Punkt zur Sonne. Die frühesten Exponate stammen noch aus dem 19. Jahrhundert. Schon damals herrschte eine erstaunliche Vielfalt der Stile im Kinderbuch, von einfachen, mit wenigen Linien gezeichneten Zeichnungen bis zu üppiger Malerei mit wild ineinander fließenden Farben.
Wir haben hier ein Beispiel von Lore von Recklinghausen, Sonne, Mond und Sterne, das ganz tolle Bildumsetzung im Stil des Jugendstils zeigt, einer farblichen Reduktion. Und direkt darüber hängt von einer anderen Illustratorin das Wunderhaus von Tom Seidmann-Freud, das einen ganz neusachlichen Stil hat. Und die sind nur 2 Jahre auseinander. Also man sieht hier einerseits natürlich den Einfluss der bildenden Kunst auf das Kinderbuch und gleichzeitig auch aber diese Parallelität der Stile und Techniken.
Die Geschichte vom Elefanten im Porzellanpalast, kongenial erzählt als Pop-up-Buch, also als ziemlich raumgreifende Angelegenheit. ein eintöniger Zebrastreifen, der zum wilden Meer voller Fische mutiert, gezeichnet mit Bleistiftstrichen, man sieht das Graphit noch glänzen. Ein Bleistift reicht und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber auch ernste Themen werden immer wieder anschaulich in Szene gesetzt. Ein riesiger Haufen Bücher, so hoch und breit wie ein Tannenbaum. Oben links ein Mann auf einem Balkon, das Gesicht verborgen unter Ritterhelm und Maske. Und ein entzündetes Streichholz, das direkt auf den Berg zufliegt. Wo die wilden Striche wohnen, heißt die hinreißende Schau. Der Titel ist natürlich eine Hommage an Maurice Sendak und seinen Weltbestseller »Wo die wilden Kerle wohnen« aus den 60er Jahren. Für viele das beste Kinderbuch aller Zeiten.
Was das Buch macht, ist, dass es von Seite zu Seite den Bildraum vergrößert. Also der Protagonist Max, der sich daneben benimmt und dann ohne Abendessen ins Bett geschickt wird. Es ist die ersten Seiten dieser Erzählung sind kleine Bildfelder auf einer weißen Seite mit großem Rand. Und dann ist er in seinem Zimmer und ärgert sich ein bisschen, dass er da sein muss. Und dann fängt er an, sich in diese fremde Welt zu träumen. Und je mehr er sich da reinträumt, desto größer wird das Bild. Und irgendwann ist der weiße Rand weg und er ist in diese fremde Welt entführt.
Und natürlich gibt es auch jede Menge Bücher zum Anfassen. So richtig, zum Durchblättern, bis zur letzten Seite, bis Kind und Eltern rufen, nochmal.
Wo die wilden Striche wohnen, eine Kinderbuchschau, ab morgen in der Münchner Pinakothek der Moderne. Und das war das Kulturleben für heute. Ich bin Katrin Hasselbeck und wünsche noch einen schönen Donnerstag, gern mit Bayern 2.